Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schippern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Episode 11. Kennt ihr eigentlich die Bille? Nachdem wir in der letzten Folge unter den Elbbrücken hindurch Richtung Osten geschippert sind und die Billwerder Bucht durchquert haben, liegt unsere Barkasse nun unmittelbar vor der Schleuse Tiefstack. Wir befinden uns im Stadtteil Rothenburgs Ort. An Steuerbord hinter uns lassen wir die Wasserkunst Elbinsel Kalte Hofe. Ich habe den Schleusenwärter bei unserer Abfahrt am Kajen schon angerufen und unseren Einfahrtwunsch angekündigt. Schon bei der Tourplanung muss der Tidekalender, also der Gezeitenkalender, gecheckt werden, ob wir auf unserer Tour dann jetzt gerade genug, aber eben auch nicht zu viel Wasser unterm Kiel haben, um die Schleuse zu passieren. Die Tiefstackschleuse wurde schon 1902 gebaut und sie verfügt über zwei große, längliche Kammern, durch die auch größere Binnenschiffe in die Bille schleusen können. An der linken Schleusenkammer wechselt die Beleuchtung jetzt von zwei roten Lichtern nebeneinander auf eins. Das bedeutet, die Schleuse ist in Vorbereitung. Kurze Zeit später können wir beobachten, wie das mächtige Tor an der Einfahrt der Kammer sich gemächlich hebt. Es öffnet sich nach oben. Ein riesiger Wasserschwall entsteht, als es aus dem Elbwasser gezogen wird. Zeit, den Gästen in den Bereichen der Barkasse, die nicht überdacht sind, zu vermitteln, dass sie eventuell gleich eine kleine dezente Dusche bekommen. Aber nein, keine Sorge. Bis wir in die Kammer reinfahren, ist das meiste Wasser bereits abgetropft und die vereinzelten Brackwassertropfen sind nur für sehr feine Stoffe eine Gefahr. Trotzdem natürlich besser, darauf hinzuweisen, dann kann man sich gegebenenfalls in Sicherheit bringen und unter dem Dach Zuflucht finden. Dass ich in diesem Moment eine Schwimmweste anlege, verwundert die Gäste kurz und führt zu skeptischen Blicken. Safety first, ist doch klar. Da aber nur ich jetzt gleich die Leiter an der Schleusenwand hochklettern muss, brauchen die Fahrgäste natürlich keine eigene Weste. Mein Weg führt ins Büro des Schleusenwärters. Dort muss ich auf dem Formblatt unterschreiben, dass ich die Rechnung für die Schleusung übernehme. Sportboote und Paddler haben entweder eine Jahreskarte, die bei der Einfahrt hochzuhalten ist, oder sie zahlen in bar. Auch sie müssen dann die Schleusenwand hoch. Je nach Tidenstand im Hafen sind das schon mal bis zu 3 Meter, die man eine der robusten, aber schmalen Metallleitern hochklettern muss. Unterwegs sind zahlreiche Kämpfe mit Spinnennetzen und deren Bewohnern zu führen. Das tut man nicht alles für eine schöne Hafentour. Von Digitalisierung ist hier jedenfalls weit und breit nichts zu sehen. Dafür stolpere ich fast über eines der zahlreich aufgestellten Warnschilder. Übrigens die wohl kuriosesten Warnschilder, mit denen man in einer Schleusenanlage rechnen würde. Vorsicht! Unfallgefahr durch Kaninchenbauten. Tatsächlich hoppeln hier zahlreiche Karnickelgroßfamilien zwischen den Büschen umher. Die Einfahrt in die Bille versuche ich immer auf ein Zeitfenster so gut eine Stunde nach Niedrigwasser zu legen. So dauert die Schleusung dann nicht ganz so lange, da der Wasserstand im Hafen dann ungefähr dem in der Bille entspricht. Was haben wir im Hafen eigentlich für einen Tidenhub? Also was für ein Unterschied zwischen Niedrigwasser und Hochwasser? Genau, es sind gut 3,70 Meter. Zweimal am Tag rauf und runter. In Hamburg gut 5 Stunden auflaufend und 7 Stunden ablaufend. Täglich verschiebt sich der Zeitpunkt von Hoch- und Niedrigwasser um so ca. 40 bis 50 Minuten. Gar nicht so einfach, da ohne Tidekalender den Durchblick zu behalten. In der Bille ist aufgrund der Schleuse der Wasserstand immer konstant. Schauen wir uns das doch jetzt mal näher an. Kennt ihr eigentlich die Bille? Und was wissen wohl die Hamburger über die Bille? Jeder hier kennt zumindest den Anfang des Textes von Anne Alster, Anne Elbe, Anne Bill. Dokon jeda ina moken, wat hei will. Aber kaum jemand war wirklich schon mal selbst auf der Bille. Auf der Elbe, auf der Alster, ganz klar. Aber na gut, fangen wir mal an. Ganz einfach. Basiswissen über die Bille. Keiner hat Zweifel, dass die Elbe der größte und längste der 3 Hamburger Flüsse ist. Aber welcher kommt denn eigentlich dann? Ist die Alster länger oder die Bille? Es ist natürlich die Bille. Sie ist 65 Kilometer lang. Der Alster bleibt da mit ihren 56 Kilometern nur der dritte Rang. Woher kommt die Bille? Auf meiner ersten Tour habe ich mir mal den Fauxpas erlaubt zu behaupten, dass die Bille im Sachsenwald entspringt, nordöstlich von Hamburg. Tatsächlich ist das aber leider nicht präzise genug. Sie entspringt sogar hinter dem Sachsenwald. Genau genommen in Lienau in der Hahnheide. Natürlich hatte ich auf dieser allerersten Tour auf die Bille direkt Menschen aus Lienau mit an Bord. Insofern werde ich die Quelle der Bille nun auch nie mehr vergessen und gebe dieses Wissen gern weiter. Gut 40 Kilometer fließt die Bille durch Schleswig-Holstein, bevor sie auf Höhe von Bergedorf das Hamburger Stadtgebiet erreicht. Offiziell mündet sie an der Brandshofer Schleuse am Großmarkt in die Elbe, beziehungsweise nahe des Billhafens in den Oberhafenkanal. Direkt daneben befindet sich übrigens die Oldtimer-Tankstelle in Rothenburgsort. Wenn ihr also sowieso mal dorthin fahrt, geht ruhig ein kleines Stück Richtung Großmarkt und ihr landet direkt an der Brandshofer Schleuse, also der Mündung von der Bille in die Elbe. Da die Brandshofer Schleuse nur wochentags und nur zu eingeschränkten Uhrzeiten in Betrieb ist und der Kanal davor auch ziemlich verschlickt ist, nutze ich auf meinen Touren meist sowohl für die Ein- als auch für die Ausfahrt die euch nun schon bekannte Tiefstackschleuse etwas weiter östlich. Viele Fahrgäste denken bei einer Barkassenfahrt auf die Bille an eine Tour nach Bergedorf. Natürlich kann man wunderschön mit dem Schiff nach Bergedorf gelangen, aber leider nicht auf der Bille. Das geht nur über die etwas weiter südlich gelegene Tartenberger Schleuse, die Dove-Elbe, also D-O-V geschrieben, die Taube-Elbe, dann die Krapphofschleuse und den Schleusengraben. Die Bille ist im Gebiet zwischen Bergedorf und Hamm Süd nicht schiffbar. In einigen Teilen nicht mal für Paddelboote oder Schwimmer passierbar. Zurück zu unserer Tour. Kanalidylle Bille habe ich diese Tour getauft. Die Fahrgäste vernehmen schon im Tiefstackkanal üppiges Grün, durchzogen von dicken, glänzenden Metallrohren. Das sind die Fernwärmeleitungen, die vom Kraftwerk Tiefstack in die Stadt verzweigen. Und umgeben vom leicht morbidem Charme kaputter Dalben, alleinstehender Brückenpoller und einigem Unrat auf verlassenen Grundstücken am Kanalufer. Um die Idylle komplett zu machen, passieren wir an Steuerbord eine riesige Müllverbrennungsanlage, aus deren Schloten es qualmt, während an Backbord auf dem Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht Fahranfänger kurz irritiert sind, ob sie unserer fast auf Augenhöhe vorbeigleitenden Barkasse wohl ausweichen müssen. Ein paar hundert Meter noch, dann ist es aber endlich soweit. Die ersten Haubentaucher und Blässhühnchen begrüßen uns in ihrem Revier. Jetzt im Frühling ist es eine wahre Wonne, die Wasservogelfamilien bei ihren Schwimmübungen mit den Kleinen zu beobachten. Schnatternde Enten, Wildgänse und am Ufer stolzierende Graureiher finden sich hier allerorts. Am Ende des Tiefstackkanals biegen wir nach links ab und ein Raunen geht durchs Publikum. Plötzlich sinniert hier jeder, wie schön es wohl sein muss, einen Kleingarten mit eigenem Bootssteg und Schiffchen zu haben. Und niemand, wirklich niemand, wähnt sich in Rothenburgs Ort. Da sind wir aber gerade. Mit Kurs auf die Billerhuder Insel weist uns aus dem Hintergrund der Fernsehturm den Weg Richtung City. Auch die Hochhäuser vom Berliner Tor hat man von hier aus gut im Blick. Dafür hat aber kaum jemand Augen. Wir biegen rechts ab und finden uns im Paradies wieder. Es folgen die wohl idyllischsten 800 Meter Wasserweg, die Hamburg Mitte zu bieten hat. Von der Straße nicht einsehbar. Keiner hatte das vermutet. Im Sommer kreuzen hier zahlreiche Schwimmer, Stand-up-Paddler, Luftmatratzen und Schwimmtierkapitäne unseren Weg. Kleine Holzstege ragen vom Ufer übers Wasser, Beine baumeln, Füße plätschern im Wasser. Grillduft liegt über den üppig blühenden Gärten ringsum. Es ist so schön. Die Billerhuder Insel mit ihren 600 Kleingartenparzellen gehört zu Rothenburgs Ort. Der an unserer Steuerbordseite liegende Kleingartenverein zur Horner Marsch. Auf unserem offenen Achterdeck bietet sich ein wunderbarer Rundumblick. 360 Grad Idylle pur. Die Gäste an Bord wundern sich. Immer wieder sieht es so aus, als stünden auf den Parzellen nicht nur Gartenhäuschen, sondern richtige Wohnhäuser. Das kann doch nicht sein. Oder? Doch. Es gibt hier glückliche Menschen, die schon ihr ganzes Leben in diesen Kleingärten verbracht haben. Ich durfte schon einige von ihnen an Bord begrüßen und wurde auch schon mit Kaffee und Kuchen zum Parzellenbesuch an Land eingeladen. Ein Traum. Das war aber sicher nicht immer so. Die Wohnberechtigung erhielten nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Parzellenpächter. In der Umgebung in Hammerbrook, Hamm, Horn und Rothenburgsort war nach den schrecklichen Bombennächten im Juli 1943 kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Um die Wohnungsnot zu lindern, erlaubte die Stadt den Ausbau der Gartenhäuser bzw. den Bau fester Behausungen in den Parzellen. Dieses Wohnrecht kann von Generation zu Generation weitergegeben werden, aber nur an eigene Nachkommen. Und sollte ein Kind zum Studium nach Berlin ziehen, sich dort ordnungsgemäß melden und anschließend wieder in die Parzelle zurückkehren, dann wäre das dauerhafte Wohnrecht leider verwirkt. Im Fall der Übernahme der Parzelle oder auch bei Weitergabe an neue Pächter müssen die alten, festen Häuser dem Boden gleichgemacht werden und es muss nach aktuellen Vorgaben neu aufgebaut werden. Es gibt noch eine ganze Anzahl dieser alten Kleinode, denen man auch ansieht, wenn Familien Zuwachs bekamen oder der ein oder andere Raum einfach noch dran gezimmert wurde. Sehr charmante kleine Bauten sind so entstanden. Uns wird vom Ufer aus zugewunken. Auf den ersten Touren, die ich vor 4 Jahren in die Bille unternommen habe, da kamen die Menschen sogar noch ans Ufer gelaufen, um uns zu begrüßen. Mittlerweile beschränken sie sich aufs Winken und einen freundlichen Gruß, ein kleines Nicken. Ich wünsche mir, dass das so bleibt. Der Schiffsverkehr hat in den letzten Jahren zugenommen. Es hat sich herumgesprochen, dass die Fahrt in die Bille ein Ausflug in ein kleines Paradies mitten in der Stadt ist. Wir passieren zahlreiche liebevoll dekorierte Kleingärten, mal ist das Haus größer, mal das Boot am Anleger. Alles ist bunt und strahlt Ruhe und ein gutes Sommergefühl aus. Nach einem großen Linksbogen nähern wir uns einer Brücke. Ich frage in die Runde, ob jemand weiß, wie diese Brücke heißt. Ganz einfach, sage ich. Schauen Sie auf das Geländer. Das Geländer ist braun angestrichen und die mit den Adleraugen lesen mir den Brückennamen, der groß ins metallene Geländer eingearbeitet ist, vor: Braune Brücke. Das ist ja einfach. Tatsächlich finden sich hier entlang der Bille noch viele weitere Brücken mit farbenfrohen Namen. Die blaue Brücke, die grüne Brücke, die gelbe Brücke, die rote Brücke und die schwarze Brücke. 6 sind es insgesamt. Vor langer Zeit wurde diese Regelung mit den bunt angepinselten Brückengeländern eingeführt und die Brücken einfach nach der Geländerfarbe benannt. Das hat man gemacht, um den größtenteils analphabetischen Arbeitern im Quartier die Orientierung zu erleichtern. Die Farben und Brückennamen wurden bis heute so beibehalten. Die meisten von euch, die schon mal in Hamburg mit dem Auto unterwegs waren, sind zumindest wohl schon über die Schwarze Brücke gefahren. Diese befindet sich im Verlauf des Heidenkamms Weg, kurz vor der Mündung der Bille in die Elbe und aus Autofahrersicht ganz in der Nähe der Elbbrücken. Achtet bei der nächsten Fahrt in diese Ecke der Stadt doch einfach mal drauf. Unmittelbar neben der stadteinwärts liegenden Tankstelle führt der Heidenkamms Weg über Wasser und das Geländer ist tiefschwarz gepinselt. In großen Lettern prangt der Name auf dem Geländer: Schwarze Brücke. Im Laufe unserer Billetour passieren wir außerdem auch die grüne Brücke, aber dazu später. Unmittelbar hinter der braunen Brücke biegen wir nun rechts ab in den Rückerskanal. Wir passieren zahlreiche private Motorboote, die hier ihre Liegeplätze haben, und manch ein Fahrgast staunt, wie viele Sportboote hier im Lauf der Bille liegen. Verschiedene Motorboot- und Wassersportvereine haben hier ihre Clubhäuser. Wir unterqueren eine Fußgängerbrücke. Zur Linken sehen wir hinter vielen Bäumen ein Wohngebiet. Wo sind wir hier eigentlich? Vielen fehlt die Orientierung. Zum Glück habe ich schon zur Einfahrt in die Bille Straßenkarten mit eingezeichneter Route verteilt, sodass man so ein bisschen nachvollziehen kann, wo wir denn eigentlich sind. In Hamm Süd kennt sich aber kaum jemand aus, obwohl ich sicher bin, dass fast jeder den Straßennamen kennt, in dessen Verlauf die Fußgängerbrücke über uns gehört. Die Süderstraße. Im westlichen Bereich Richtung Hammerbrook, eher als Gewerbegebiet bekannt, durch die Nähe zum Verkehrsamt von zahlreichen Autohändlern und Nummernschilddruckbetrieben besiedelt, im weiteren Verlauf durch den Straßenstrich und verschiedene benachbarte Rotlichtetablissements eher verrucht. Daher rechnen Ortsfremde am Ende der Süderstraße eher nicht mit einem beschaulichen, familienfreundlichen Wohngebiet. Im Quartier Osterbrook finden sich hier zahlreiche Genossenschaftswohnungen. Dann endet die Straße in einem Wendehammer und man kommt nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf die andere Seite des Rückerskanals. Auf dieser Seite ist die Süderstraße sicherlich vielen bekannt durch das Tierheim Süderstraße. Dieses liegt hinter mächtigen Bäumen mitten zwischen den Kleingärten auf unserer Steuerbordseite, also der Ostseite des Kanals. Vermutlich hätte keiner meiner Gäste an Bord gedacht, dass er oder sie sich mal für einen beschaulichen Ausflug plötzlich zwischen Süderstraße, Heidenkampsweg, Wendenstraße und Eifelstraße wiederfindet. Zu unserer Rechten passieren wir nun ein massives Blockbohlenhausboot. Früher war das mal ein beliebtes Tanzlokal auf dem Wasser, der Klabautermann. Was sind mir schon für herrliche Erinnerungen von Fahrgästen aus ihrer wilden Jugend zu Ohren gekommen. Heute ist der Klabautermann umgebaut und dient als schwimmende Wohnung. An der Wasserseite in den zu Fendern umfunktionierten Gummireifen hat es sich ein Blässhühnchen gemütlich gemacht und sein Nest gebaut. Zu unserer Linken zweigt ein Kanal ab, während wir nun direkt auf die Rückseite der Eifelstraße zusteuern. Die rote Backsteinhausfassade ragt unmittelbar vor uns auf. Was es in den Kanälen von Hamm Süd und Hammerbrook noch so zu entdecken und zu erleben gibt, das hört ihr in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt: Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi!